finde ich, ein sehr, sehr interessantes und spannendes Kapitel. Da stellt sich der Herr Jesus ganz am Anfang als das Wort vor. Am Anfang war das Wort. Und dieses Wort Gottes wird uns da beschrieben als das Wort, das seit ewigen Zeiten eine überragende Stellung hatte. Und dieses Wort hat sich dann ganz tief erniedrigt, ist in diese Welt gekommen und hat uns den unsichtbaren Gott gezeigt. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat ihn uns kundgemacht. Und dieses ganze Kapitel, oder zumindest der erste Teil, dreht sich um dieses Wort, um den Herrn Jesus. Es ist ganz interessant, wie er uns immer näher kommt. Ja, und zwischendrin, zwischen diesen erhabenen Versen, taucht dann plötzlich immer wieder eine weitere Person auf. Und das ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, der war ja gesandt, um von Jesus zu zeugen. Und sein Zeugnis spitzt sich im Laufe dieses Kapitels zu, bis zu diesem ganz zentralen Vers, in Vers, wo er das erste Mal dem Herrn Jesus begegnet. Und dann lesen wir in Vers 29, was sagt er dann? Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ja, in dem heutigen Abschnitt, der ist davor, da lesen wir, wie der Johannes im Jordan tauft. Und als der Johannes da so tauft, tauchen da Leute auf, die ihm ein paar wichtige Fragen stellen. Und wenn wir uns Johannes der Täufer in Johannes 1 anschauen, dann fällt er auf, dass da nicht alle geschichtlichen Ereignisse aufgeführt sind. Und dass man vielleicht denkt, wenn ich nur Johannes 1 kennen würde, dann würde ich sofort denken, wie war das, warum hat der, was war da drumherum? Gell? Wer genau war dieser Johannes, wie lief das mit der Taufe ab, wer kam dahin und so weiter. Das ist nicht so genau beschrieben. Das wird nämlich als bekannt vorausgesetzt. Warum ist das so? Die anderen Evangelien waren Jahrzehnte vorher geschrieben. Okay. Also vielleicht 60 nach Christus und Johannes plus minus ist halt erst so um 90 nach Christus geschrieben worden. Und deswegen wusste Johannes, die anderen Evangelien sind bekannt. Ich muss nicht jedes geschichtliche Detail wiederholen. Und der hat uns dann einfach auf zentrale, wichtige, geistliche Lektionen hat Johannes sich in seinem Bericht konzentriert. Und das wollen wir heute auch entdecken. Und der Predigttext von heute ist Johannes 1, die Verse 19 bis 28. Ich lese das mal vor. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortet, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du? Damit wir Antwort geben, denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, vor dem ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Dieser Abschnitt beginnt damit, dass da einige Leute aus Jerusalem zu Johannes kommen und ihn fragen, wer bist du? Und das ist ja eine wichtige Frage, mit der wir uns heute so ein bisschen beschäftigen möchten. Wer bist du? Und diese Frage hat sich jeder wahrscheinlich schon mal selber gestellt. Gell? Wer bin ich eigentlich? Wer bist du? Welche Antwort geben wir auf diese Frage? Wie wichtig ist diese Frage? Wie viel sollten wir uns mit dieser Frage beschäftigen? Darum soll es heute ein bisschen gehen. Und ich habe drei Teile, auch rund um diese Frage. Teil 1, wer bist du? Das ist erstmal gar nicht so wichtig. Zweitens, wer bist du? Ein Mann mit einem Auftrag. Und drittens, wer bist du? Ich bin unwürdig, denn letztendlich geht es um Jesus. Ja, Teil 1, die Verse 19 bis 21, wer bist du? Das ist erstmal gar nicht so wichtig. Also hier taucht der Johannes der Täufer auf. Was war das? Das war ja, für manche würden sagen, das war ein Freak mit irgendwelchen komischen Kleidern. Kamelhaaren hatte der an. Der aß Heuschrecken und wilden Honig. Und der ist so also am Jordan. Er predigt da, da kommen Leute zu ihm und lassen sich von ihm taufen. Und dann senden die Juden aus Jerusalem Leute zu ihm und erkundigen sich nach ihm. Und da können wir uns natürlich fragen, warum erkundigen sich die vornehmen Juden in Jerusalem über so einen Wanderprediger, der da irgendwo in der Einöde Menschen tauft? Warum befassen die sich mit ihm? Was hat diese geistige Elite mit diesem Wüstenprediger zu tun? Warum haben die ihn nicht einfach ignoriert? Später lesen wir ja, dass sie seiner Botschaft nicht geglaubt haben. Und ich glaube, die hätten ihn sehr gerne ignoriert. Aber es gab Gründe, dass sie es nicht konnten. Und das lesen wir zum Beispiel in Matthäus 3, Vers 5. Da heißt es, dass sehr, sehr viele Menschen vom Johannes aus angezogen wurden. Auch viele Pharisäer und Sadduzäer. Und Markus schreibt im ersten Kapitel, dass das ganze jüdische Land zu ihm hinausgegangen ist. Also der Johannes, der war so eine richtig einflussreiche Person. Heute heißt er ein Influencer, gell? Und den konnten sie nicht einfach übergehen. Und so fragten sich die Juden in Jerusalem, was sollen wir von diesem Kerl da halten? Irgendwie müssen wir den ja einordnen bei dem Einfluss, den er hat. Wir können den ja nicht einfach so machen lassen. Und daher schicken sie nun Priester und Leviten zum Johannes mit der Frage, wer bist du? Johannes, wer bist du? Wie können wir dich theologisch einordnen? In welche Schublade können wir dich stecken? Und diese Frage steht hier nun im Raum. Und es ist interessant, wie Johannes auf diese Frage antwortet. Und da fällt uns auf, er beantwortet die Frage zunächst einmal gar nicht richtig. Okay, da heißt es im Text, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Der bekannte es und leugnete nicht. Der bekannte, ich bin nicht der Christus. Dann haken sie nach. Bist du der Elia? Gell? War ja Malachi vorausgesagt. Dann sagt er nein. Bist du der Prophet? Nein, immer noch nicht schlauer geworden. Also Johannes schließt hier einige Möglichkeiten aus. Der bin ich nicht, der und der. Nicht der Christus, nicht Elia, nicht der Prophet. Aber die Frage bleibt doch irgendwie unbeantwortet. Er sagt gar nicht, wer er ist. Und so sind die Fragenden nicht viel klüger geworden. Und damit möchte ich uns diese Frage stellen, wer bist du? Ist es überhaupt wichtig, das zu wissen? Ist das eine Frage, die immer genau beantwortet werden muss? Wenn wir unsere Zeit, unsere Gesellschaft fragen, dann schreit die ganz laut, ja, unbedingt. Die Frage, wer bist du, wer bin ich, ist doch die zentralste Frage unseres Menschseins. Sie betrifft unsere Selbstverständnis, unsere Identität, unseren Platz in dieser Welt. Und wir bekommen doch eine Krise, wenn wir diese Frage nicht genau beantworten können. So würden uns die Menschen heute sagen. Aber wie wichtig ist diese Frage wirklich? Also ich weiß aus meinem eigenen Leben, man hat sich auch immer mit dieser Frage beschäftigt, gell? Wer bist du? Dann habe ich studiert, Medizin, und dann dachte ich, ach, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich sagen, ich bin Arzt, dann bin ich doch wer. Oder als ich dann geheiratet habe, habe nicht ganz früh geheiratet, war schon über 30, kann ich sagen, ach, jetzt bin ich Ehemann. Oder weniger, jetzt bin ich Vater, Familienoberhaupt, jetzt bin ich doch wer. Aber wenn man das dann alles ist, dann merkt man, das ist schon schön, aber so viel, wie ich mir erhofft hatte, bringt mir das doch alles nicht. Und die Frage, wer bin ich eigentlich wirklich, kann einen immer noch sehr zu schaffen machen. Dietrich Bonhoeffer hat zu dieser Frage während seiner Haft, während der Nazizeit, ein Gedicht geschrieben. Und dieses Gedicht setzt sich sehr mit dieser Frage auseinander. Es trägt den Titel »Wer bin ich?« und ich möchte es hier mal vorlesen. »Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern, frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks, gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensarten, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürsten nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allen Abschied zu nehmen. Hier spürt man so richtig das Ringen Bonhoeffers um die eigene Identität. Und ich glaube, dieses Ringen kennt jeder von uns in der einen oder anderen Form. Wer bin ich? Bin ich das, was ich selbst von mir fühle? Oder was andere von mir denken, über mich sagen? Und dann sagt Bonhoeffer in dem Gedicht weiter, wie schwierig diese Frage zu beantworten ist. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Ich verändere mich ja dauernd. Deswegen kann ich gar nicht endgültig sagen, wer ich bin. Doch zum Schluss des Gedichts findet er doch eine Antwort und ich finde dies ganz zentral. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer bin ich? Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Bonhoeffer sagt hier also, eigentlich weiß ich gar nicht genau, wer ich wirklich bin. Und ich alleine komme mit dieser Frage auch gar nicht klar. Ich bin überfordert davon. Gell? Er sagt, einsames Fragen treibt mit mir Spott. Aber eine Sache weiß ich doch ganz gewiss und darauf will ich mich stützen, sagt er. Und das kommt am Ende. Dein bin ich, o Gott. Und damit kommen wir ein entscheidendes Stück weiter. Die Frage, wer bin ich, können wir niemals losgelöst von Gott beantworten. Und wir Christen schon gar nicht. Wenn wir Gott ausklammern, dann drehen wir uns doch immer nur um uns selbst und kommen dabei niemals an. Da endet die Suche nach der eigenen Identität nie, dann geht es von einer Sackgasse in die nächste. Erst wenn Gott in unserem Leben ist, können wir im Bezug auf die Frage, wer bin ich, zur Ruhe kommen. Auch wenn wir diese Frage letztendlich nicht immer ganz genau beantworten können. Dein bin ich, o Gott, das reicht uns dann. Wenn wir aber versuchen, eine genaue Antwort auf diese Frage zu finden, wer bin ich, dann ist das einfach meist ein frustrierendes Unterfangen. Wir sind dann halt dauernd mit uns selbst beschäftigt. Was steckt wirklich in mir drin, fragen wir uns. Was fühle, was empfinde ich jetzt gerade? Ja, immer ganz wichtig. Gell? Was macht mich glücklich? Was passt am besten zu mir? Gell? Welche Rolle, welcher Beruf, welcher Dienst erfüllt mich am meisten? Das führt uns doch nur in die Irre. Und das Schlimmste, wir können dann manchmal Gott auch zum Dienstleister degradieren. Der soll uns eine besondere Berufung geben, die dann unser vielleicht etwas minderwertiges Selbstwertgefühl aufwertet. Doch die Botschaft der Bibel an uns ist doch immer: Fokussiere dich nicht auf dich selbst. Denk nicht so viel über dich nach. Und ich merke das in meinem Leben immer wieder, die Zeiten, wo ich mich mit mir selber beschäftigt bin und mich selber drehe, da geht es nicht vorwärts. Da ist man doch immer nur irgendwie in der Sackgasse. Sicher gibt es mal Themen, die muss ich in meinem Leben klären. Wir können das auch nicht überspringen. Aber doch soll der Fokus doch immer wieder von einem selbst weggehen. Prediger 9, Vers 10 sagt: Tue das, was deine Hand zu tun findet. Ich kann was übersetzen. Was Gott dir in den Weg stellt, das tue einfach. Und dann wird Gott dich auch an den richtigen Platz bringen. Wer bin ich? Lasst uns von Johannes lernen, dass das nicht die wichtigste Frage in unserem Leben ist. Denn auch er hat hier diese Frage erstmal gar nicht beantwortet. Das Wichtigste ist, dass wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Und dass wir sagen können: Wer auch immer ich bin, dein bin ich, o Gott. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wer bist du? Ein Mann mit einem Auftrag. Ich lese nochmal Verse 22 bis 24. Sie sprachen nun zu ihm: Wer bist du? Damit wir Antwort geben, denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Sie waren abgesandt von den Pharisäern. Also Johannes hat hier diese Frage erstmal so gar nicht richtig beantwortet, gell? Wer bist du? Und dann bohren die Leute nach. Sie geben sich nicht zufrieden. Sie möchten jetzt nochmal Antwort geben. Und jetzt kommt sein Selbstzeugnis. Und sein Selbstzeugnis ist ja eine interessante Sache. Das haben wir eingangs bei den Bewerbungen auch gesehen. Und da kannst du dich auch mal fragen: Wie würdest du dich selbst mit einem kurzen Statement beschreiben? Was würdest du sagen, ist das Entscheidende in deinem Leben? Was soll mal auf deinem Grabstein stehen? Ich finde es total interessant, was Johannes hier sagt. Er sagt: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Also er sagt nicht, was für ein toller Typ er ist, wie wertvoll er vielleicht für das Missionsteam ist oder was auch immer. Er sagt nicht, was für einen guten Charakter er hat. Oder was er alles im Leben erreicht hat? Nein, er nennt hier ganz schlicht den Auftrag, den er von Gott hat. Mit anderen Worten sagt er: Ich bin ein Wegbereiter des Herrn. Und das ist das, was mein Leben am besten charakterisiert. Mein Auftrag von Gott ist meine Identität. Und dieser Auftrag ist das Wichtigste in meinem Leben. Und es ist gut, wenn du auf diese Frage, wer bin ich, diese zwei Antworten geben kannst. Nämlich erstens: Ich bin jemand, der zu Gott gehört. Dein bin ich, o Gott. Und ich bin jemand, der Gott dient. Hier Stimme eines Rufenden in der Wüste. Und das waren übrigens auch genau die zwei Punkte, die der Paulus als seine Identität beschrieben hat. Lasst uns dazu mal Apostelgeschichte 27 aufschlagen. Paulus ist als Gefangener auf dem Schiff auf dem Weg nach Rom. Mitten in einem schlimmen Sturm, oder der Sturm war vielleicht gerade, lag gerade hinter ihnen. Und dann ergreift Paulus das Wort. Apostelgeschichte 27, Vers 23. Denn ein Engel Gottes dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht mir bei. Ja? Diese zwei Punkte. Ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Die waren auch beim Paulus in seinem Leben ganz zentral. Also, das galt für Johannes dem Täufer, dem ich gehöre und dem ich diene. Das galt dem Paulus. Und wenn du gläubig bist, dann gilt das auch für dich. Du gehörst Gott und du bist ein Diener Gottes. Und dieses Wissen soll all unserem verzweifelten Kreisen um die eigene Identität ein Ende machen. Auch unserem permanenten Fragen, wie geht es mir gerade? Mag ja vielleicht mal wichtig sein, aber diese Frage darf uns doch nicht beherrschen. Das Entscheidende ist, dass wir Gott gehören und dass wir ihm dienen. Und das gibt unserem Leben Sinn und Bedeutung. Eine viel größere Bedeutung als alles, was wir in der Welt jemals erreichen können. Und da gibt es ein ganz schönes Lied vom Arno Backhaus, was das ganz schön zusammengefasst hat. Das möchte ich jetzt auch nochmal vorlesen. Da schreibt er davon, was er alles nicht erreicht hat. Bin kein Genie wie Einstein, werde nie auf dem Mond spazieren gehen, habe keine Stimme wie der Opernstar Caruso und in der UNO stand ich nie am Rednerpult. Mein Kopf wird nie auf einer Briefmarke erscheinen, keine Straße je nach mir benannt. Es wird keine Fernsehserie in 8 Folgen von mir geben. Und bei der Wahl zum Papst war ich bisher nie im Gespräch. Ich werde keinen Klassiker schreiben, kein Herz verpflanzen, nie in der Bundesliga Torschütze sein, nie mit Bud Spencer Schlägereien provozieren. Für einen Dressman habe ich nicht das Gesicht. Ja, das könnte jeder von uns wahrscheinlich mit seinen unerreichbaren Träumen fortsetzen. Und dann kommt er im Refrain auf das zu sprechen, was im Leben wirklich wichtig ist. Und da heißt es, ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch. Das waren so Bücher, wo jeder früher drin stand, gell? Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Und das finde ich gut formuliert. Du bist vielleicht auch nur einer von Millionen, der mal in Köln über die Domplatte spaziert ist. Einer von Zehntausenden, der mit der Bahn durch Bergisch Gladbach oder Köln fährt. Einer von tausenden Studenten. Vielleicht nur so ein kleiner Mitarbeiter einer Firma. Du bist nur ein ganz kleines Licht. Irdisch gesehen hast du keine große Bedeutung. Nichts hebt dich besonders aus der Masse hervor. Aber lass dir sagen, das ist gar nicht schlimm. Wenn du ein Diener Kind Gottes bist, dann bist du ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Und das ist etwas ganz Großartiges. Johannes stellt sich hier als Wegbereiter des Herrn vor. Und auch wir dürfen genauso wie er ein Diener des Schöpfers dieser Welt sein. Und damit haben wir eine Bedeutung, hat unser Leben eine Bedeutung, die ganz unabhängig von unseren Umständen ist. Wir sehen Johannes in dieser Szene, ein gefragter Prediger, die Massen strömen zu ihm. Können wir sagen, ist doch der Held. Später ist er einsam im Gefängnis und wurde enthauptet. Den Paulus sehen wir auch als den großen Missionsstrategen, wo ihm viele zuhören. Dann war er als Gefangener auf dem Schiff, hatte wahrscheinlich bei dem Sturm mit Übelkeit zu kämpfen, hat sich sicher nicht wie der tolle Prediger gefühlt. Trotzdem galt es, der Gott, dem ich gehöre und dem ich diene. Das gibt unserem Leben Sinn und Bedeutung. Ganz egal, wie die Umstände hier sind. Ob wir hier in einer schönen Gemeinschaft sind, ob wir irgendwo alleine auf unserem Posten sind, ob wir uns einsam fühlen. Der Gott, dem ich gehöre und dem ich diene, er ist bei uns. Ja, kommen wir zum dritten Punkt. Wer bist du? habe ich mal so überschrieben, unwürdig. Es geht letztendlich um Jesus. Ich lese ab Vers 25. Und sie fragten ihn und sprachen, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, vor dem ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandale zu lösen. Dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Also diese Abgesandten, sie haken weiter nach. Ja, haben sie gemerkt auf ihre Frage, wer bist du, da sind sie irgendwie nicht weitergekommen. Dann fragen sie, was taufst du denn, wenn du nicht einer dieser bedeutenden Personen bist? Wo kommt denn deine Autorität her? Man hat den Eindruck, dass sie mit der Antwort aus Vers 23 nicht so richtig viel anfangen konnten. Johannes wollte ihnen ja deutlich machen, dass es bei seinem Dienst nicht um sich selbst ging. Er war nur die Stimme, der Rufende war jemand anders. Und seine Aufgabe war es, den Weg für diesen anderen vorzubereiten, nämlich den Messias. Und auf den weist er seine Gesprächspartner jetzt hin. Ja, was sagt er hier? Um den Herrn geht es und dann sagt er, der steht mitten unter euch. Er sagt ihnen, gell, der ist jetzt schon da. Ihr könntet ihn sehen. Aber dann sagt er nicht, ihr kennt ihn nicht. Und da hat er den wunden Punkt bei ihnen getroffen. Gell? Kein Wunder, ihr kennt ihn nicht. Ihr habt ja gar keinen Blick für ihn. Wir können auch sagen, ihr habt gar keinen geistlichen Blick, Durchblick. Deswegen überseht ihr ihn. Und das ist euer eigentliches Problem. Ja? Also er will ihnen sagen, fragt doch nicht dauernd nach mir. Fragt nach ihm. Und dann sagt er hier weiter, er kommt nach mir. Gell? Das ist jetzt rein zeitlich. Jesus war ja schon vorher da. Und zu ihm bin ich völlig unwürdig. Gell? Der Johannes macht ihn deutlich, welche Stellung hat der Herr und welche hat er selber. Gell? Ich bin noch nicht mal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Also im Vergleich zum Messias bin ich völlig unbedeutend. Und diese Abgesandten der Pharisäer, die waren so völlig auf den Johannes fokussiert, auf seine Identität, auf seine Autorität. Aber Johannes macht ihn deutlich, jetzt frag nicht dauernd, wer ich bin. Das ist hier völlig unwichtig. Um mich geht es hier gar nicht. Ihr müsst Jesus kennenlernen. Und das ist so wahr. Letztendlich geht es nicht um Johannes, nicht um Paulus, nicht um dich und um mich. Es geht um Jesus. Jesus steht im Zentrum, Zentrum der Gedanken Gottes, im Zentrum der Weltgeschichte. Die Frage ist, steht er auch im Zentrum deines Lebens? Kommen jetzt langsam zum Schluss und da möchte ich noch mal ein paar Verse mit euch lesen aus Kolosser 1. Könnt ihr mal aufschlagen, ab Vers 15, wo uns der Herr nochmal in seiner ganzen Größe und Bedeutung vorgestellt wird. Kolosser 1, Abvers 15. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles, in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Damit Jesus in allem den Vorrang habe, auch in deinem Leben, darum geht es. Ja, und jetzt kommen wir zum Schluss und ich möchte nochmal zusammenfassen. Ich denke, dass wir alle Menschen kennen das, Phasen in unserem Leben, wo wir Selbstzweifel haben, wo wir Identitätskrisen erleben. Ja? Der junge Mensch, der seinen Platz sucht im Leben. Oder wenn man ein bisschen älter ist, hat man vielleicht eine Midlife-Crisis. Oder wenn man noch älter wird, merkt man die zunehmenden Einschränkungen. Man kann nicht mehr so, wie man möchte. Oder in schwierigen Lebensumständen, wie Bonhoeffer in seiner Zelle. Und dann kann uns die Frage, wer bin ich, doch sehr beschäftigen. Aber da müssen wir immer dran denken, ist es nicht so wichtig, ob wir diese Frage ganz genau beantworten können. Wichtig ist, dass du diese drei Punkte sagen kannst. Erstens, dein bin ich, o Gott. Zweitens, ich bin ein Diener Gottes und ich habe einen persönlichen Auftrag von Gott. Und drittens, es geht letztendlich nicht um mich, es geht um Jesus. In Offenbarung 5, da gibt es so einen schönen Blick in den Himmel und mitten vom Thron steht das Lamm, wie geschlachtet, das angebetet werden wird. Um dieses Lamm und den Herrn Jesus geht es dann. Denn das ständige Drehen um uns selbst, unsere Identität, unsere Bedürfnisse, unsere Gaben, unsere Berufung, das macht uns letztendlich auch nicht glücklich und bringt uns auch nicht weiter. Und sehr viele Probleme in unserem Leben würden sich, glaube ich, ganz einfach lösen, wenn wir es schaffen, einfach mal von uns wegzusehen. Timothy Keller schreibt in seinem Ehebuch über das größte Problem in unserer Ehe. Ganz kurz sagt er da, das größte Problem für deine Ehe ist deine Selbstbezogenheit. Das müssen wir mal auf unserer Zunge zergehen lassen, wo wir vielleicht, wenn es schwierig wird, in unserer Ehe immer sehen, was beim anderen so schwierig ist. Das größte Problem unserer Ehe ist unsere Selbstbezogenheit. Und je differenzierter und weiter ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich ihm Recht geben. So einfach ist das oft. Und das gilt auch für alle anderen Bereiche unseres Lebens. Deswegen lasst uns das neu vom Johannes den Täufer lernen. Ein Mann, der sich selbst nicht so wichtig genommen hat und völlig auf Jesus fokussiert war. Schau weg von dir, schau auf Jesus, schau auf den Mann von Golgatha, schau auf den, der dort am Kreuz hing, aus Liebe zu dir und zu mir. Nun in heiligem stille Schweigen stehen wir auf Golgatha. Tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah. Als der Freie ward zum Knechte und der Größte ganz gering, als für Sünder der Gerechte in des Todes Rachen ging. Amen.